Also, herzlich willkommen zum zweiten Teil. Ich spreche jetzt über das Third-Person-Action-Adventure. Danach werde ich über Open World sprechen und danach über Survival-Horror-Games und Stealth-Games vorher noch. Das sind die vier Genres, zu denen wir uns jetzt noch, mit denen wir uns jetzt noch beschäftigen. Ich springe wieder weit zurück in die 1980er Jahre und ich beginne mit dem ersten Third-Person-Adventure, das wir kennen oder das ich gefunden habe. Das heißt Adventure, wird als drei Videospiele angeboten und angepriesen, weil es in drei Schwierigkeitsstufen zu haben war und wurde für den Atari 2600 entwickelt. Man spielt einen rechteckigen Avatar, der eine Umgebung mit offenem Ende untersuchen soll und einen magischen Kelch finden und ihn zurück ins goldene Schloss bringen soll. Da gibt es dann drei Drachen, die ihn auffressen können und eine Fledermaus, die zufällig vorbeikommt und Gegenstände stiehlt und wieder in der Spielwelt versteckt. Adventure brachte eine ganze Reihe von neuen Spielelementen zu den Konsolenspielen dazu, nämlich eine, und das ist wesentlich neu hier, eine Spielwelt, die mehrere verschiedene Screens umspannt und auch Feinde, die sich weiter bewegt haben, auch wenn sie nicht auf dem Bildschirm zu sehen waren. Das heißt also, man könnte mit etwas gutem Willen könnte man bei diesem Spiel schon von einem Open-World-Spiel sprechen. Ein bisschen das Problem war bei dem Spiel, dass es gewisse technische Limitierungen gab, die dazu führten, dass die meisten Screens gleich aussehen, also gespiegelt sind und sich nur durch Farben voneinander unterscheiden. In diesem Spiel finden wir auch eins der ersten Easter Eggs in der Spielegeschichte. Hintergrund ist der, dass Atari typischerweise die Namen seiner Entwickler aus den Produkten entfernte, um ihre Konkurrenten davon abzuhalten, sie ihnen abzuwerben. Und so war das damals, 1980. Diese Entscheidung und auch Probleme, was Zahlung von Tantiemen und so weiter einging, betreffend, führte dann dazu, dass eine ganze Reihe von Entwicklern die Firma verließen, um dann Activision zu gründen. Einer von denen, der zwar nicht unter diesen Leuten war, die die Firma verließen, um Activision zu gründen, aber der dieses Spiel-Adventure entwickelt hat, nämlich Warren Robinette, der hat sich da also in einem Easter Egg verewigt und ich zeige Ihnen jetzt ein Beispiel oder ein Video davon, wie jemand dieses Easter Egg sucht und findet. Aha, einen Moment, ich mache Ihnen noch den Ton an. Den gab es zumindest mal. Ja. Also das ist so eine Art Taschenlampe, die der hier mit sich jetzt rumträgt. Das können Sie gleich sehen. Also der geht hier durch diese verschiedenen Gebäude. Da ist so ein Drache, dem weicht er aus, er sammelt einen Schlüssel ein. Und jetzt ist er hier in einem Gebiet, wo er nur mit dieser Taschenlampe sehen kann. Kurvt da ein bisschen rum. Da ist ein Punkt versteckt, mit dem muss man mehrfach interagieren. Man muss da so hin und her laufen, um das Easter Egg freizuschalten. Und dann muss er jetzt erst noch schnell durch ganz viele andere Levels durchlaufen, die er jetzt alle natürlich auswendig kann, weil er dieses Spiel wahrscheinlich sehr oft schon gespielt hat. Das ist das, was ich sagte mit den gespiegelten Räumen. Also das ist eines der wenigen Teilbereiche des Spiels, die sich nicht sehr stark ähneln. Und da ist diese Fledermaus gewesen. kommt noch, es kommt noch. Also ich verstehe auch selber nicht so hundertprozentig, was da passiert, aber wenn man der Fledermaus ausgewichen ist, und jetzt müsste es gleich kommen. Hier, also created by. Also das heißt, eins der ersten Easter Eggs ist ein frustrierter Entwickler, der gemeint hat, nee, mein Name soll da in diesem Spiel auftauchen. Und hier hat es hingeschrieben, created by Robinette. Ich hatte vorhin gesagt, dass Adventure ein Open-World-Spiel ist und die Epigonen von Adventure, die kurioserweise sogar früher erschienen, also Superman beispielsweise, wurde geschrieben aus dem Prototypen-Code von Adventure und ist auch 1979, glaube ich, veröffentlicht worden. Das habe ich jetzt gar nicht. Doch ja, 78, 79. Also, man kann das zu zweit spielen, abwechselnd. Man spielt Superman. Der ist diese blaue Figur, die Sie da links sehen. Da muss man eine Brücke reparieren, die Lex Luthor zerstört hat. Da muss man schnell zu einer Telefonzelle und sich in Clark Kent wieder zurückverwandeln, um dann wieder zum Daily Planet zurückzukehren, dieser Zeitung. Und dann wird in der Zwischenzeit Kryptonit freigesetzt, was Sie hier auf dem linken Bildschirm in blau sehen, dieser Sprenkel, das ist das böse Kryptonit, dass Superman seine Fähigkeiten wegnimmt. Denn Superman hat in diesem Spiel bestimmte Fähigkeiten, wie den Röntgenblick und so weiter. Und dann, also er hat Röntgenblick, er hat extra Stärke, und er kann natürlich auch fliegen. Und diese ganzen Fähigkeiten werden ihm weggenommen durch das Kryptonit. Also muss er Lois Lane finden, die er dann hier und in Sicherheit bringen, was Sie hier auf dem rechten Bildschirm sehen. Und die Kräfte von Superman werden in dem Moment, wo der Kuss stattfindet, wiederhergestellt. Mit Open World hat das hier gar nichts mehr zu tun, sondern das sind abgezirkelte Levels gewesen, war wahrscheinlich einer der Gründe, dass dieses Spiel früher rauskam. Auch der zweite Epigone von Adventure, Sword Quest, der sollte schon etwas größer aufgezogen werden. Also da hat Atari in den 1980ern parallel eine Comicbuchreihe veröffentlicht. Und diese Comicbuchreihe wurde interaktiv zusammen, griff interaktiv mit dem Spiel zusammen. Das heißt, wenn man da ein Level komplettiert hatte, unter Zuhilfenahme auch dieser Items, die Sie da unten in der grünen Zeile sehen, da bekam man dann einen Hinweis, und das sehen Sie links auf dem unteren Bildschirm, so inmitten dieser Regenbogenfarben, 16.4, also auf Seite 16, in Panel 4 findet man dann ein Wort, eines von 5 Wörtern, die dann zusammen, wenn man das Spiel durchgespielt hatte, ein Lösungswort ergaben. Dieses Lösungswort konnte man dann per Post an Atari schicken, um an einer Verlosung dann teilzunehmen. Und das sollte den Verkauf fördern. Und tatsächlich, der Gesamtwert dieser Preise belief sich auf $150.000. Damals, diese Kooperation mit DC Comics war sehr groß angelegt. Man hat sogar einen eigenen Fanclub nur für die Sword Quest-Reihe gegründet von Atari-Seite aus. Und die Idee war, dass jedes einzelne dieser Teilspiele in einer anderen Welt spielen sollte. Also in einer Erdwelt, in einer Feuerwelt, einer Wasser- und einer Luftwelt mit so einer esoterischen Grundthematik, gestaltet nach Sternzeichen war eine Welt oder eine nach Chakren und so weiter. Ich hatte gesagt, es geht da darum, dass man da Items findet und wieder fallen lässt. Durch die Hinweise wird dieser Satz freigeschaltet. Tatsächlich, es sind zwar 3 Spiele veröffentlicht worden, aber schon der dritte Wettbewerb fand nicht mehr statt. Also das heißt, es gab zwar noch das Comicbuch, aber schon der dritte Preis wurde nicht mehr verliehen und der vierte Teil von Sword Quest fand dann nie statt. So. Ich bin hier bei den Third-Person-Spielen und komme jetzt zum Unvermeidlichen, ich komme zur Zelda-Reihe, die ich erstmal anhand ihrer Vorläufer beschreibe. Also was Sie oben sehen, ist The Tower of Dwarga von 1984 von Namco. Da hat man eine Draufsicht gehabt, also es gibt da links sehen Sie die Gameboy-Version und rechts die Arcade-Version davon. Da geht es in erster Linie um Labyrinthe, durch die man hindurchlaufen muss. Man spielt den antiken Helden Gilgamesch, also das Gilgamesch-Epos, das ist eines der großen Werke der Weltliteratur. Das wird da lose verarbeitet, thematisch. Und als Gilgamesch muss man eben die Maid Ki retten von einem bösen Dämon namens Dwaga. Und dadurch läuft man dann 60 Levels und muss dann Türen öffnen und so weiter. Das andere Spiel, was ihr unten sehen, ist Hit Light von 1984. Das ist schon ein Open-World-Spiel und es wird als Action-RPG kategorisiert. Es spielt im Königreich Fairyland, wo man drei magische Juwelen finden muss. Die sind in einem Palast eingesperrt und man muss den Frieden im Königreich erhalten, indem man die eben sicherstellt. Und dann spielt man den jungen Ritter Jim, der dann eine Rüstung sich greift und die bösen Monster angreift. Also das heißt, Sie sehen schon so ein paar Elemente, könnten vielleicht daran erinnern. Und hier haben wir es dann tatsächlich, das erste Legend of Zelda, auch in Draufsicht, 1986 von Nintendo veröffentlicht. Sie kennen das, Zelda inkorporiert Elemente von Action-Adventure und Rollenspiel-Elemente. Man spielt Link, hier noch in einem Flipscreen, und man bereist da die Überwelt, die Overworld im Land Hyrule und muss eben die Prinzessin Zelda retten. Das Spiel war mit 6,5 Millionen verkauften Kopien ein Bestseller für Nintendo, deswegen folgte schon 1987 Zelda 2, The Adventure of Link. Hier wird ein neues Feature eingeführt, nämlich das Side-Scrolling, das Side-Scrolling-Areas, die es vorher noch nicht gab. Also das heißt, die Welt wurde größer, aber immer noch top-down. Und es spielt sich wohl, ich habe es nicht gespielt, aber es spielt sich wohl so ähnlich wie Castlevania tatsächlich auch. Vielleicht hat es jemand von Ihnen gespielt? Auch nicht. Na gut, hätte mich interessiert. In Teil 3 kommt dann, also in A Link to the Past von 1991, kommt Zelda dann schon eher in den Bereich, den Sie vielleicht auch kennen, denn da sind die Features, die man in Zelda so erwartet, bereits angelegt. Das heißt, das Side-Scrolling-Element findet nicht mehr statt, aber es gibt zum Beispiel die Parallelwelt, die alternative Parallelwelt, also die Underworld und die Overworld, das Master Sword und andere neue Waffen und Gegenstände werden hier eingefügt. So. Zelda ist eine relativ lange Reihe, deswegen kann ich hier nur so ein paar Ausschnitte zeigen. Sie sehen hier links den Schritt von Zelda in den 3D-Bereich, Legend of Zelda Ocarina of Time, 1998 als fünfter Teil der Reihe erschienen, für den N64. Es ist der erste Teil mit echter 3D-Grafik, auch die Zwischensequenzen werden in Echtzeit berechnet, damit auch die Änderungen, die Spieler an der Spielfigur vorgenommen hatten, in den Cutscenes sichtbar wurden und man da nicht abstrahieren musste. Wesentlich für Ocarina of Time ist, also man spielt wieder Link, man ist wieder in der dritten Person, man ist in einem dreidimensionalen Raum unterwegs. Wichtig ist hier Musik als ein ganz wesentliches Element. Die übernimmt eine zentrale Rolle im Spielprinzip. Man kann steuern, was auf der Ocarina gespielt werden soll, indem man bestimmte Tasten auf dem Controller betätigt. Und denen ist dann jeweils einer der fünf Töne der Ocarina zugeordnet. Alle verfügbaren Lieder basieren auf diesen fünf Tönen. Und dann gibt es kurze Musikstücke, die erforderliche Aktionen, also Aktionen, die notwendig sind für den Spielfortschritt, auslösen können. Also zum Beispiel kann man das Wetter damit beeinflussen, die Tages- und Nachtzeit, man kann sich teleportieren und so weiter und so weiter. Dann als ein Eindruck für die Weiterentwicklung von 2002 habe ich Ihnen noch The Wind Waker hier auf die Folie aufgenommen. Der zehnte Teil der Legend of Zelda-Serie. Bleibt im Grunde im gleichen 3D-Gameplay wie die Vorgänger. Allerdings, darum habe ich den Teil ausgewählt, ist die Grafik hier etwas cartooniger als vorher. Der Cell-Shading-Effekte werden hier deutlicher benutzt. Darüber waren die Meinungen geteilt. Das war zwar eine klare ästhetische Entscheidung, aber tatsächlich entschied sich Nintendo dann hinterher, sich wieder einer realistischeren Gestaltung der Zelda-Figuren und der Zelda-Welt zuzuordnen. Und damit komme ich zum nächsten Spiel, obwohl es noch sehr, sehr viel über Zelda zu sagen gäbe. Vielleicht kommen wir in der Rollenspielvorlesung noch dazu, ein bisschen mehr über Zelda zu erzählen. Prince of Persia habe ich Ihnen mitgebracht, weil es im Hinblick auf Animationen wichtig ist. Ich bin nicht sicher, ob Sie es schon in einer anderen Vorlesung gehört haben. Prince of Persia ist deshalb wichtig, weil hier ein neues Animationsverfahren angewandt wurde, das Rotoscoping-Verfahren für realistischere Animationen. Also das heißt, Brüder Bond, oder wie die sich auch aussprechen, ist ja tatsächlich eine Firma von Brüdern gewesen, die viel zusammen gemacht haben. Wenn Sie sich erinnern, Myst von 1993 ist auch von diesen Leuten entwickelt worden. Und hier sehen Sie auf der linken Seite, wie der eine Bruder den anderen Bruder fotografiert hat. Also linkes Bild, rechte Seite ist das Foto. Und das wurde dann übertragen eben in diese Pixelgrafik, die Sie dann auch im Spiel vorfinden. Und dieses Spielerlebnis sollte dann gefördert werden. Und das führt halt zu einer sehr starken, stärker immersiven einem immersiven Erlebnis. Die zweite Reihe, um die man nicht herumkommt, wenn man über Action-Adventures spricht, ist diese hier, die Tomb Raider-Serie. Tomb Raider sollte auch wiederum ein ähnliches Spielgefühl vermitteln wie Prince of Persia. Der erste Teil erschien im Winter 1966 für Sega Saturn und dann später auch für Windows und die PlayStation. Man spielt hier die britische Archäologin Lara Croft, die in diesem ersten Teil der mittlerweile 17-teiligen Serie, wenn ich richtig gezählt habe, nach einem Artefakt namens Skion sucht. Die Umgebung vom ersten Teil ist schon sehr stark in groben Blöcken modelliert, aus der sich dann die Möglichkeit ergibt, bestimmte Aktionen zu unternehmen, die für Spiele zu der Zeit nicht üblich waren. Also man konnte schwimmen und tauchen und springen und dann kämpfte man gegen Gegner, die es so in dieser Umgebung gab, also Wölfe, Bären, Dinosaurier und einige Fallen gab es auch und Medipacks gab es auch. Also das heißt, was Sie hier sehen, ist ein Beispiel dafür, wie dieses Spiel ausgesehen hat damals in der ersten Version. Die Räume waren unrealistisch groß und man konnte auch längst nicht mit allem interagieren, wie Sie das heute vielleicht, oder mit vielen Dingen interagieren, wie Sie das heute in stärkerem Maße gewohnt sind. Und dazu kann ich Ihnen auch einen kleinen Beitrag zeigen. Dass Lara Croft, na, hiermit fangen wir vielleicht an. Das ist die Eröffnung des Spiels. Man ist vorher durch so eine Winterlandschaft gelaufen. Ja, das ist der Loading Screen. Und Also ohne wärmenden Mantel geht sie jetzt in diese verschneite Höhle hinein. Ich lasse das mal ein bisschen laufen, damit Sie einen Eindruck bekommen, wie das so ausgesehen hat damals. Also das Gelände ist eben so grob geblockt, damit man viele verschiedene Interaktionsmöglichkeiten bekommt. Eine Falle, die man erst gar nicht bemerkt. So ein paar Kletterbewegungen wollte ich Ihnen zeigen. Und da hat sie ein Medipack gefunden. Ich denke, einen Eindruck haben Sie bekommen. Wie Sie wissen, ist die Tomb Raider-Reihe sehr lange, sehr unterschiedlich weiterentwickelt worden. Ich nehme noch zwei Beispiele heraus, um zu zeigen, dass sich auch die gewandelt hat. Für Underworld von 2008 gab es eine Designprämisse, die Frage, what could Lara do? Also da ging es darum, dass man eben Spielern ein intuitiveres Spielerlebnis zukommen lassen wollte. Also man hat sich dann solche Fragen gestellt wie, wenn sie eine Granate werfen kann, warum kann sie dann nicht auch diesen Eiszapfen werfen oder das, was hier sonst rumliegt? Und das war zu dem Zeitpunkt von der technischen Machbarkeit deutlich eher gegeben, als das eben im ersten Teil der Fall war. Was da auch neu dazukommt, sind die sogenannten Adrenaline Moments, also das heißt, dass man bestimmte Tastenkombinationen drücken musste, um bestimmte Fähigkeiten einzusetzen oder besonders schnell sein musste, gab es hier ein Feature, das die Zeit angehalten hat oder verlangsamt hat, damit man eben auch da komfortabel zudrücken und zuschlagen und so weiter konnte. Es gab dann 2013 ein Reboot, was einherging damit, dass die Marke, dass das erste Spiel war, das nicht mehr von Eidos hergestellt wurde, sondern nicht mehr von Eidos publiziert wurde, sondern von Square Enix. Dieser Teil fokussiert sich stärker auf den Survival-Aspekt. Also das heißt, Exploration ist deutlich wichtiger, es gibt einige Crafting-Elemente, es gibt Rollenspiel-Elemente, es ist auch das erste Tomb Raider-Spiel, das ein Multiplayer anbietet und es gibt auch eine Charakterprogression. Ich habe hier mal zusammengestellt, was Lara Croft vielleicht auch besonders macht. Die Hauptfigur der Tomb Raider-Reihe, die war ja zuerst als Mann geplant. Also man änderte das, der Anekdote zufolge, damit sie nicht so sehr wie ein Indiana Jones Abklatsch wirkte. Und die ist zur Pop-Ikone avanciert. Also es gibt Action-Figuren, es gibt Straßen, die ihren Namen tragen, es gibt Comicbücher über sie, sie wurde von Angelina Jolie in zwei Filmen verkörpert, es gibt auch zahlreiche Modelle, die von Eidos bezahlt wurden, um im Kostüm Promotion zu machen, also beispielsweise Rhonda Mitra oder Vanessa DeMuy. Noch eine Anekdote, 1998 übernahm Mel McAndrew diese Rolle für die E3 bis 1999. Und dann warf Eidos sie raus, weil sie im Lara Croft-Kostüm für den Playboy posiert hatte. Und ohne deren Einverständnis das gemacht zu haben. Und da kommt man dann auch schon in die Fragestellung hinein, ja, was hat es denn mit Sexismus auf sich? Warum läuft sie denn in Unterwäsche, ich sage nicht Unterwäsche, aber in diesem sehr, sehr knappen Kostüm und mit diesen merkwürdigen Proportionen, schon im allerersten Level in eine kühle Höhle hinein. Die Frage kann man sich insbesondere dann stellen, wenn man sich mal dieses Promotion-Video von 1996, also diesen Clip, den ersten Werbeclip für ein Tomb Raider-Spiel anschaut. Der geht nämlich so. Ja. Also, das ist. Na? Wo haben wir es denn? Funktioniert nicht mehr. Dann so. Andreas Rauscher schreibt in seiner Habilitationsschrift 2012 dazu: Die sportliche, meistens in braunen Shorts, einem blauen Shirt und schweren Stiefeln bekleidete Entdeckerin gilt sowohl zahlreichen Spielern als auch Kulturtheoretikern als postfeministische Ikone, obwohl in regelmäßigen Abständen die Frage aufkommt, ob die attraktive Archäologin nicht doch in erster Linie eine als politisch korrekt verkaufte Männerfantasie darstellt. Wie Helen Kennedy in dem prägnanten Essay-Titel Lara Croft, Feminist Icon or Cyber Bimbo, andeutet. Auf die dialektischen Widersprüche des Konzepts Lara Croft weisen Katie Sale und Eric Zimmerman in ihrem Buch Rules of Play hin. Zitat: A game avatar is simultaneously both subject and object. On one hand a mask to be worn and on the other a tool to view and to manipulate. Lara Croft plays out this double role to its paradoxical conclusion. In one sense, a Tomb Raider player is the spectator of a grossly sexist female image, even as the same player interactively takes on an empowering female role. Nicht zuletzt diese Diskussionen dürften dann auch dazu geführt haben, dass es eben diesen Reboot gab in 2013, der das vielleicht differenzierter darstellt. Indiana Jones führe ich hier auf, weil man natürlich bei LucasArts dann versuchte nachzuziehen. 1996, Indiana Jones and the Infernal Machine ist ein Spiel, das man sich auch anschauen kann. Damit halte ich mich nur kurz auf. Zu diesem Zeitpunkt, das ist vielleicht noch interessant, ist das ja bei LucasArts gewesen. Also auch LucasArts haben sich versucht an einem Third-Person-Action-Adventure. Zu erwähnen ist die God of War-Reihe, die eine etwas andere Kampfmechanik verwendet. Also das heißt, man spielt hier den Gott des Krieges, Kratos. Die ganze Spielwelt ist lose angelehnt an das antike Götterpantheon. Hier gibt es einen Combo-basierten Kampf, den Sie vielleicht auch schon in der Action-Vorlesung gesehen haben. Und hier gibt es auch Quicktime-Events, die zum Beispiel auch im 2013 in der Tomb Raider vorkommen, dieses Kämpfen zu einer rhythmischen Angelegenheit machen. Und dementsprechend kann man auch dann, wenn man diese Mechanik baut, mehr Gegner einsetzen. Weiterhin erwähnenswert ist auch die Uncharted-Reihe beispielsweise, die noch nicht so viele Releases hinter sich hat, aber wir werden sehen, was dabei noch rauskommt. Ich gehe weiter zum Thema Open World. Also die Art von Action-Adventure, das auf nonlineares Gameplay sich fokussiert, das in einer Open World stattfindet, in einer offenen Welt. Beispiele wären die Assassin's Creed-Serie, die erinnert sich an den Anfang der Vorlesung, und die Grand Theft Auto-Serie. Ein besonders frühes Spiel für den BBC Micro war Exile. Also ich springe wieder ganz zurück in die 1980er Jahre. Man sagt über diese Game Engine, dass sie die erste war, die newtonsche physikalische Gesetze auch tatsächlich umsetzte. Und wie das aussah, also dass man beispielsweise hier mit Feuer umgehen konnte und mit Wasser und dass insbesondere die Schwerkraft eine wichtige Rolle spielte und so gut nachvollziehbar war, zum Spielelement wurde. Mal hier sehen. Und hier hat man es auch bereits mit einem Open-World-Spiel zu tun. Das ist so ein bisschen eine Ermessensfrage, ob so ein Metroidvania-Spiel auch ein Open-World-Spiel ist oder nicht. Aber hier sehen Sie, also offener als Weltall ist schwer möglich. Dann die Frage, Weltall, newtonsche Physik, da muss man dann schon ein bisschen Fantasie für haben. Und dass man da auf diese Weise sich bewegt. Aber tatsächlich ist das ein sehr, sehr umfangreiches Also ist das Spiel sehr umfangreich an Content und das jenige Spiel, was den größten Content-Umfang auf dem BBC Micro überhaupt jemals hatte. Jetzt einen großen Sprung, um voranzukommen. Als weiteres wichtiger früher Vertreter dessen, was wir heute Open World nennen, ist Outcast. Von einem belgischen Entwickler. Man spielt hier den Einzelkämpfer Cutter Slate, der auf dem fremden Planeten Adelpha Mitglieder eines Forschertums beschützen und die Bewohner des Planeten von einer Tyrannenherrschaft befreien muss. Man kann Outcast wahlweise in der Third-Person- oder in der First-Person-Perspektive spielen und die Spielwelt ist weitgehend offen. Also das Spiel verknüpft actionorientierte Kämpfe in Echtzeit mit Hüpfpassagen, mit kleinen Rätseln, Physikaufgaben und daneben muss die Spielfigur sehr, sehr viel mit Bewohnern dieser Spielwelt kommunizieren, die alle jedenfalls so eine Art eigenen Tagesablauf schon haben. Also das heißt, 1999 ist Outcast, was die Visualisierung angeht, besonders sophisticated gewesen. Also das heißt, der Entwickler hat eine eigene Engine entwickelt, die Paradise Engine, die viele visuelle, grafische Techniken zusammensetzte, kombinierte, um eben diese Geländedarstellung zu ermöglichen. Was dazu führte, dass auch dieses Spiel ohne 3D-Grafikkarte gespielt werden konnte. Hier gab es Kombinationen mit Mischung aus Voxel- und Software-berechneter Polygon-Grafik. Raycasting spielte eine große Rolle. Und Bump-Mapping kam auch hier zum Einsatz. Als eines der ersten Spiele überhaupt hat Outcast Bump-Mapping benutzt. Also das heißt, man malt die Textur mit Schattierung an, damit sie weniger plan aussieht. Auch das KI-System war relativ fortgeschritten. Tagesablauf, das habe ich schon gesagt, und Reaktionsschemata der Figuren waren da von ganz großem technischen großer technischer Raffinesse. Und das sah dann konkret so aus. Also hier zeige ich Ihnen erstmal das Kampfsystem. Als zweites zeige ich Ihnen hier die Eröffnung. Hier sehen Sie, die Texturen sehen anders aus, als Sie das aus anderen frühen 3D-Spielen kennen. Das liegt eben genau an diesem Bump-Mapping. Und man kann, es ist halt durch diese technischen Gegebenheiten möglich gewesen, weite Landschaften zu zeigen. Hier sieht man noch nicht so viel, aber hier beispielsweise. Wie gesagt, noch ohne 3D-Grafikkarte. Es gibt noch eine dritte Reihe, und die kommt man nicht aus, wenn man über Action-Adventures spricht. Das ist diese Grand Theft Auto. Die Grand Theft Auto-Reihe beginnt 1997 und das sehen Sie oben links, wie das damals aussah. Draufsicht. Man spielte diese Figur in dem gelben Overall in der Mitte des Bildschirms. Im Wesentlichen bestand das Spiel daraus, dass man halt Autos klaute. Das ist so ein Thema, was sich seitdem durch die Geschichte dieser Reihe durchgezogen hat. Man konnte aber tun, was man wollte. Man hatte eine offene Welt, auch damals schon, 1997. Man konnte Punkte bekommen dadurch, dass man Tod und Zerstörung mit sich brachte. Und je nachdem, was man umgebracht oder zerstört hat, bekam man einen anderen Multiplier für die, Punkte, die man bekommen hat. Manche kriminelle Handlungen, zum Beispiel, wenn man ein Polizeiauto benutzt hat, um Leute zu überfahren, hat die Punkte verdoppelt. Wenn man eingesperrt wurde, wurde der Multiplier halbiert. Und wenn man dann zu unangenehm aufgefallen war, dann erschienen da am oberen Bildrand so eine ganze Reihe von Polizisten. Das war dann ein Indikator dafür, wie viele Autos denn einen gerade verfolgten und denen musste man entfliehen. Ich mache hier einen Sprung zu GTA 3, was Sie auf der rechten Seite sehen. Das aus der Third-Person-Perspektive gespielt wird. Man spielt hier in Liberty City und dieses Spiel kennen wahrscheinlich die meisten von Ihnen. Hier geht es auch wiederum um Mechaniken, die geht es auch um eine Welt, in der man tun und lassen kann, was man möchte. Man hat auch hier Missionen, wie im ersten Teil auch, die man bekommt und für so ein Mafia-Syndikat erledigt. Man konnte hier Auto-Aim benutzen, man konnte natürlich deutlich mehr verschiedene Autotypen haben, auch die Levels waren deutlich, oder die Spielwelt war deutlich größer. Das Spiel wurde bereits verspätet veröffentlicht, um auf Befindlichkeiten im Zusammenhang mit dem 11. September 2001 Rücksicht zu nehmen. GameSpy hat es als das Most Offensive Game of the Year 2001 bezeichnet. Shara Chess hat in einem Aufsatz die fehlende Kontextualisierung der Gewaltakte, die man da vollbringen kann, beklagt. Weitere Kritikpunkte waren Belohnung von Gewalt gegen Polizisten, Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Prostituierten und danach die Möglichkeit, um sie zu töten, um die Bezahlung zurückzurauben. Die Entwickler haben sich dazu positioniert, also der Producer Leslie Benzies hat zum Beispiel gesagt, ja, das ist komisch gemeint, das soll man doch nicht ernst nehmen. Der Producer Dan Hauser hat argumentiert, dass dieses Spiel nie auf eine Weise vermarktet worden sei, die diese Kritikpunkte ausgeschlachtet hätte. Zusammenfassend, einige Argumente der Diskussion, die einige Jahre später als Gamergate-Forum machten, die wurden schon in diesem GTA 3-Diskurs geführt und das war 2001. Also die Diskussionen sind nicht neu, die Art, wie sie geführt werden, ist vielleicht ein bisschen anders. GTA 5 ist das letzte Spiel, was ich ausgesucht habe, von 2013. Man kann hier umschalten zwischen First Person und Third Person. Man kann hier durch eine noch größere Welt navigieren, auch wieder zu Fuß oder in einem Vehikel. Neu ist, dass es einen Online-Multiplayer-Modus gibt, der bis zu 30 Leute, glaube ich, integrieren kann. Wesentlich für die Reihe oder prägend für die Reihe sind die vielen Zitate aus Gangsterfilmen, aus Mafiafilmen, die hier wieder und wieder und wieder aufgenommen werden. Ich könnte jetzt noch über den Vorläufer sprechen, Mafia, was auch ein Spiel war, in dem es um im Grunde das Gleiche ging und das besonders durch seine Musik auffiel. Aber wir müssen weiterkommen. Also hier sehen Sie einen Überblick über die Grand Theft Auto Series, wie die veröffentlicht wurde. Und jetzt kommen wir endlich zu Assassin's Creed. Das ich hier in die Open World einsortiert habe. Und über Assassin's Creed ist vielleicht vor allem interessant zu sagen, dass es sich eben mit Fantasiewelten auseinandersetzt von vornherein. Also dass es von vornherein nicht den Anspruch erhebt, eine realistische Welt zu sein, sondern eine in irgendeiner Weise projizierte und künstlich hervorgerufene Welt, die aus genetischen Erinnerungen zusammengesetzt wird, was ja schon so ein bisschen Quatsch ist. Auch hier wird das Open-World-Konzept verfolgt und ich hatte vorhin gesagt, es gibt Probleme mit der Einsortierung in ein bestimmtes Genre, denn schon der Name Assassin's Creed, also Credo des Attentäters, lässt es erahnen, man muss sich anschleichen. Und über das Anschleichen komme ich zum nächsten Genre, nämlich zu den Stealth Games. Stealth Games legen großen Wert darauf, dass man Feinde eher bemerkt, als dass man sich auf Kämpfe mit ihnen einlässt. Dadurch wird die Exploration und das Rätsellösen zu einem wesentlich wichtigeren Aspekt. Assassin's Creed gehört dazu, Metal Gear, Hitman sind andere große Titel. Ich beginne wieder mit einem Sprung in die 80er Jahre zurück mit dem Spiel 005. Von 1981. Das ist ein Arcade-Game gewesen und eines der ersten mit Stealth-Elementen. Man spielt den Agenten 005 und man muss einen geheimen Aktenkoffer finden, um dann zu einem wartenden Helikopter zu kommen. Und dann gibt es Feinde, die so Taschenlampen benutzen, mit denen man dann, von denen man sich möglichst nicht erwischen lassen sollte. Daraus entwickeln sich dann später Real-Time-Tactic-Games, so wie zum Beispiel Syndicate oder Invisible Inc. Das kommt in einer späteren Vorlesung wahrscheinlich. Aber diese Mechanismen zeige ich Ihnen dann noch kurz. So, haben wir es hier? Das noch nicht? Das da. Also das ist der Helikopter. Jetzt sehen Sie da oben diese Leute mit den Taschenlampen, denen muss man ausweichen. Also das gehört ja auch zum Stealth-Genre dazu, dass man ab und zu mal Leute abknallen muss. Das nächste Spiel, auch aus den frühen 80er Jahren, ist Castle Wolfenstein. Die erste Iteration der Wolfenstein-Reihe. Also man spielt hier einen GI, einen amerikanischen Soldaten, der eben wie in den meisten Wolfenstein-Spielen aus diesem Schloss raus muss und geheime Kriegspläne retten muss. Man durchläuft verschiedene Levels und man wird dann, wenn man bestimmte Levelanzahlen überwunden hat, regelmäßig befördert, so im Schloss selber noch. Man konnte das Spiel mit dem Joystick, man konnte es mit Paddles oder mit dem Keyboard steuern. Man ist am Anfang mit einer Pistole ausgestattet und Munition. Es ist nur so, dass man ein bisschen aufpassen muss, wie man das einsetzt. Also man kriegt dann später eine Granate dazu und es gibt zwei Arten von Soldaten, von deutschen Soldaten, die man da abknallen muss. Da gibt es die einen Standardsoldaten, die sind relativ dämlich. Und dann gibt es aber die SS-Soldaten, die schutzsichere Westen tragen und die kriegt man nur mit Handgranaten los. Die dann wiederum Aufmerksamkeit von anderen erregen. Man kann durch dieses Level da durchlaufen und findet dann neben nützlichen Gegenständen wie Munition, findet man dann auch solche Dinge wie Bratwurst, Liebfraumilch, Schnaps und Eva Brauns Tagebuch. Bei essbaren Gegenständen, da kommentiert dann die Spielfigur den Geschmack. Ich habe Ihnen auch dazu ein Video mitgebracht. Dadurch durchsucht man jetzt, also man hat erst den bedroht, dann hat man ihn durchsucht, man hat ihn gestohlen, dann hat man ihn, dann kann man ihn abknallen. So. Dann durchsucht er die Kiste, findet nichts. Haben die Figuren nicht mal Sichtkegel, das war ja immer ein. Und auch, also das, was sie hier so zerkratzt hören, das sind auf Deutsch eingesprochene Warnrufe, wie sie sie dann auch in Wolfenstein 3D hören, wie man sie dann. Da sind sie auch schlecht betont, man kann sie auch sehr schwer verstehen und hier kann man sie. Genau. Hier ist er an die Wand gerannt gerade. Also wenn man sich zu weit bewegt und zu schnell, wird man gestunt für eine gewisse Zeit, weil man eben an der Wand hängen bleibt. Das kann natürlich in solchen Situationen, Achtung hat er gerade gerufen, kann das zum Problem werden. Ich gehe weiter zur Metal Gear Series. Also, die haben sich ganz selbstbewusst einen eigenen Genre-Namen gegeben, Tactical Espionage Action. Leitung hat seit vielen, vielen Jahren Hideo Kojima inne und das ist ein Name, den man sich merken kann, der für einige andere Spiele verantwortlich gezeichnet hat. Die Hauptfigur Snake Solid heißt auch seit vielen Jahren gleich, ist inspiriert von einer Filmfigur namens Snake Plissken, aus einem James Cameron-Film. Inklusive Portierungen und Add-ons gibt es ungefähr 50 Titel seit der Erstveröffentlichung 1987. Sie sehen hier links die Commodore-Version oben und die NES-Version unten. Metal Gear legt großen Wert auf Heimlichkeit. Es spielt meistens in der nahen Zukunft. Einige Spiele sind in der Zeit des Kalten Krieges angesiedelt. Die Handlungslinie verbindet die verschiedenen Teile und es gibt auch Figuren, die immer wieder neu auftauchen. So finden Sie hier beispielsweise die Metal Gear Solid, mit Metal Gear Solid den dritten Teil der Reihe. Metal Gear Solid gilt zu diesem Zeitpunkt als als unerreichte Synthese aus Film, Thriller und Action-Adventure. Also das heißt, wesentliches Merkmal der Metal Gear-Reihe ist die starke filmische Inszenierung, jedenfalls ab dem dritten Teil. Also ich kann Ihnen mal zeigen, was ich damit meine. Ich habe versucht hier in diesem Video Ihnen... Achso, das ist das... Metal Gear Solid von 1987, das kann ich Ihnen auch nochmal zeigen. Muss man immer diesen Panzern vorbeigreifen und nicht erwischt werden. Und hier gibt es auch schon so ein gewisses, ein kleines Inventar, mit dem man agieren kann, das schon ausgefeilter ist, als wir es zum Beispiel in Wolfenstein gesehen haben. Laufen Kameras, man kann dann auch Gasmasken anziehen und so weiter. Und dann bekommt man, ja, das bekommt man häufig gesagt, also I'm safe und danach gibt es einen Hinweis, wo man hingehen soll. Also das, so sah die Narration, diese ausgefeilte Narration damals aus, 1987 und dann, überhaupt Gameplay zu finden, als ich in Metal Gear Solid Videos gesucht habe. Ich bin zuerst auf eine Longplay-Version gestoßen mit extra Story-Mode. Sie hat erstmal, ich glaube, 35 Minuten lang nur Cutscene-Elemente, bis überhaupt das Spiel losgeht. Das ist hier nicht unbedingt der Fall. Und hier sehen Sie, dass das ist schon Gameplay, ich muss das dann gleich zusammengesetzt. Aber man kann hier immer wieder springen und immer wieder springen und immer wieder findet man so kleine inszenierte Sequenzen, für die damalige Zeit extrem aufwendig inszenierte Sequenzen. Und das ist ja auch etwas, was die Metal Gear-Reihe bis heute ausmacht. Einfach nur, wenn ich hier mit dem Cursor vorbeigehe und diese Vorschaubilder sehe, ich bin immer und immer wieder in diesen Dialogboxen und ich bin immer und immer wieder in irgendwelchen filmisch inszenierten Teilen, in diesem 3,5-Stunden-Video. Ja, die Metal Gear Serie. Bis 2008 ist hier aufgeführt und der aktuellste Titel meiner Information nach ist Metal Gear Solid 5, Phantom Pain 2015, erschienen für beide Playstations und für beide Xboxen. Über den nächsten gehe ich wieder etwas schneller hinweg. Es gibt die Hitman-Serie, die man sich anschauen kann, die mit Stealth sehr viel auch zu tun hat. Auch hier spielt man einen Assassinen, wie in Assassin's Creed auch. Dishonored ist nicht unwichtig, weil sich hier das Gameplay immer wieder wechselt, also man sich immer wieder entscheiden kann zwischen konkreter kämpferischer Lösung eines Konfliktes oder heimlicher Lösung eines Konfliktes und das hat dann direkte Auswirkungen auf die Narration. Hier ist noch eine ganze Reihe von kanonischen Spielen, die Sie sich anschauen können. Thief, Tenchu, Splinter Cell. Wir gehen aber weiter und kommen zum Survival-Horror-Game. Wesentlich für das Survival-Horror-Game ist die Verletzlichkeit der Hauptfigur. Man kann wenig kämpfen, typischerweise hat man wenig Munition, man hat wenig oder gar keine Rüstung und man ist sehr viel mit dem Managen seines Inventars beschäftigt, um überhaupt dieses Ding zu überleben. Die Vorläufer des Genres sind Haunted House von Atari von 1981. Da spielt man den Spieler repräsentiert durch ein paar Augen. Da muss man sich durch so ein verwunschenes Haus navigieren, um das verwunschene Haus eines Verstorbenen navigieren, um seine Urne zu finden. 3D Monster Maze ist ebenfalls ist ein Jahr später erschienen und wird bezeichnet als eines der ersten 3D-Spiele für einen Homecomputer. Und das sieht dann so aus. Ach nein, jetzt habe ich das gar nicht. Verdammt. Da muss ich Ihnen das rüber kopieren. Moment. Bei dem Monster Maze. Dann versuche ich das. Bei dem Monster Maze. Von 1982. Ja, also, ich glaube, das hier war es. So beginnt das. Mit viel, viel Text. Aber Sie sehen schon, das sieht sehr anders aus als die Text-Adventures aus dieser Zeit. Da wird Text inszeniert. Da ist Text nicht Teil eines Rätsels, sondern Text ist an sich schon ein ästhetisches Objekt. So. Hier kann man dann einen Dinosaurier besuchen. Das dauert jetzt sehr, sehr lange, bis das losgeht. Eieiei, das dauert zu lange, bis das losgeht. Achso, ja, hier. bis der fertig ist. Kann man sich dann behauptet, dass er nach einem sucht, und da kann man sich dann durch dieses Labyrinth bewegen, aber es ist nicht ganz das, was ich gesucht habe. Okay, aber hier geht es dann los. Also, es ist wieder so ein Choose-Your-Own-Adventure-Thema. Und hier kann man sich dann jetzt Schritt für Schritt durch dieses Labyrinth bewegen und muss hoffen, nicht erwischt zu werden vom Dinosaurier. Und man sammelt mit jedem Schritt, an dem man nicht gefressen wird, Punkte. Und man kriegt durch den Text dann Hinweise, wie dicht der Tyrannosaurus denn dran ist. Und das ist wohl ein Portal. Also, was man mit Buchstaben noch ausdrücken konnte. Als erstes Horrorspiel wird Sweet Home genannt. Sweet Home erschien parallel, oder als erstes, ist eins der ersten Survival-Horror-Spiele, Sweet Home taucht auf von Capcom. Es ist nur in Japan veröffentlicht worden und in anderen Regionen nicht lokalisiert worden. Es wurde inspiriert von dem Film Sweet Home von Kurosawa, der 1989 rauskam. In anderen Ländern wurde das nicht lokalisiert, weil es zu explizite Darstellungen hatte. Also Sie sehen oben links die Darstellung, da kämpft man gegen so eine Kinderpuppe. Und das ist so unheimlich, dass man das Europäern und Nordamerikanern nicht zumuten wollte. Es ist Kurosawa hat auch bei diesem Spiel mitproduziert. Regisseur dieses Spiels oder Leading Artist oder wie man das nennen möchte, war Tokuro Fujiwara, der später Resident Evil gemacht hat. Man spielt passend, ähnlich wie im Film, eine kleine Filmcrew, die auch wieder in einem verlassenen Haus sich zurechtfinden muss. Und der hat wertvolle Fresken hinterlassen. Sie sehen das oben rechts, wie man auf so einen Fresko da trifft. Und dann fängt es an, in diesem Haus zu spuken. Und man muss dann heil aus diesem Haus entkommen. Ähnlich angelegt ist auch Elvira, Mistress of the Dark von 1990. Auch inspiriert durch einen Film, allerdings eine Horrorkomödie, also kein ernst gemeinter Horrorfilm, wenn man das so nennen möchte. Comedy-Horrorfilm, um genau zu sein. Das Spiel nimmt auch die Ereignisse aus diesem Film auf. Also diese Elvira, die Sie hier links sehen, hat das Kilbragan Castle geerbt und will es jetzt in eine Touristenattraktion für Horrorfans umwandeln und dabei eine Horde von monströsen Anhängern ihres verstorbenen Vorfahren aufgeweckt und die sich um die Hexenkönigin Emelda scharen. Und man muss dann als Spieler eben verhindern, dass Emelda wiedererweckt wird. Man kann hier auch schon umgehen mit, also es gibt Richtungspfeile, wie Sie hier oben links sehen, oder in den Bildern in der Mitte. Anhand dieser Richtungspfeile bewegt man sich immer auch schrittweise, sofern möglich, in 90-Grad-Bewegungen, jeweils nach rechts und links. Und während man da durch die Gegend läuft und alles untersucht, mischt Elvira in der Küche diverse Zaubertränke, für die man dann Heilzutaten sammelt. Und aus denen werden Heiltränke gemacht. Einige dieser Zauber, die sie einem da gibt, sind zwingend für die Lösung des Spiels notwendig. Und der Spieleverpackung lag ein Zauberbuch bei mit den benötigten Rezepten. Und das diente nebenbei als Kopierschutz. Also mit dem Zauberbuch kam eine Röntgenbrille, eine rote Brille, die man sich aufsetzen musste, damit man das nicht fotokopieren konnte. Und nur so konnten die Rezepte sichtbar gemacht werden. Und weil das vorhin so viel Aufmerksamkeit erregte, zeige ich Ihnen auch einen Ausschnitt. Ja, das ist es. Und hier sehen Sie auch schon Rollenspielelemente. Also hier sind die Stats von der Spielfigur zu sehen. Wenn wir ein bisschen weiter ins Level gehen, mal gucken. Also das hier ist die, ob man hoch oder runter schauen möchte. Man kann sich hiermit bewegen. Das lenkt zu sehr ab. Das ist viel zu lang. So, wenn man durch diese Räume sich bewegt, kann man hier jeweils anklicken, was man öffnen möchte. Also jeder Raum ist, und das ist technisch so gelöst, schon an sich ein Inventar. Und das ist das Kampfsystem. Wenn man jetzt weiter in die Räume hineingeht, dann, das wollte ich vorhin noch sagen, sehen Sie hier, man kann drei Arten von Inventar aufmachen. Das ist so eine der typischen Lösungen. Man hatte eine Inventarmechanik, dann behauptet man einfach, naja, auch der Raum, da sind Gegenstände drin, dann funktioniert das wie ein Inventar, hat man sich wieder ein Feature gespart. Stilbildend und sehr gelobt für die starke Atmosphäre war Alone in the Dark von 1992. Auch hier löst man die ganze Zeit Rätsel. Man begegnet verschiedenen Geistern, Monstern, die muss man dann wahlweise verbannen oder totschlagen oder in irgendeiner Weise umgehen. Die Alone in the Dark-Reihe war relativ erfolgreich. Es gab dann nach dem ersten Teil Fortsetzung 93, 94, 2001, 8 und 15. Es gab auch zwei Filme, die locker darauf basierten. Man spielt hier den Privatdetektiv Edward Carnby in den frühen 1920ern oder in den 1920er Jahren. Und der ist auch wieder in einem verwunschenen Haus. Das Cover kündigt es an. Man hat hier versucht, die Bilderwelt und die Erzählwelt von H.P. Lovecraft aufzugreifen und hat das auf diese Weise hier getan. Also, Elvira kann mal weg. Also das hat eben eher die Geschwindigkeit von einem Adventure als von einem Stealth-Spiel oder so. Aber die Atmosphäre ist eben, wie gesagt, das gewesen, was damals sehr gebucht wurde. Weil man auch viel Wert auf die Soundeffekte gelegt hat. Also der Zielmechanismus war, man musste nach oben oder nach unten zielen. Also man konnte nicht rechts oder links vorbeischießen, man musste nur gucken, kriege ich einen Headshot hin oder nicht. Was damit zu tun hat natürlich auch, dass die Kameras eben stationär positioniert waren. Was ich erwähnen möchte noch, ist die Resident Evil Serie, die deutlich größer noch wurde. Hier ist man ein Gesetzeshüter, und zwar von einer mysteriösen Spezialeinheit und ist wieder in einem verwunschenen Haus, das wo wieder mutierte Kreaturen umgehen, jedenfalls im ersten Teil in der Spencer Villa, in diesem Fall im fiktiven Raccoon Forest. Und dann stößt man auf so fiese Geheimnisse aus dem Bereich geheime Virenforschung und so weiter. Und das Hauptziel von Resident Evil ist es auch, lebend aus dem Herrenhaus herauszukommen. Und je nachdem, ob man Chris oder Jill, eine dieser beiden Hauptfiguren, spielt, muss man den jeweils anderen Verbündeten finden und ihn jeweils gegebenenfalls retten. Und man hat dazu auch mehrere Waffen zur Verfügung. Resident Evil 1996 sieht so aus und spielt sich relativ ähnlich, hat sich dann weiterentwickelt in vielen Iterationen. Also hier sehen Sie links Resident Evil 4 von 2005, wo man die Tochter des US-Präsidenten retten muss. Und wo das Gameplay sich etwas stärker verändert hat zugunsten von ganzen Horden von Feinden und Shootouts, die man da deutlich stärker machen muss. Erwähnenswert fand ich noch Resident Evil 7 Biohazard, was Biohazard ist der japanische Originaltitel, mit VR-Unterstützung funktioniert. Das heißt, das wurde zwar allgemein gefeiert und auch, dass dadurch die Actionorientierung wieder ein Stück weiter zurückging und man noch mehr Wert auf die Atmosphäre gelegt hat 2017. Auch das wurde sehr gelobt, allerdings war die grafische Auflösung nicht so, wie man sie hätte haben können, und es wurde physisches Unwohlsein mitunter durch die VR-Technologie hervorgerufen. Aber das kann man sich vorstellen, dass so ein Horrorspiel natürlich mit VR besonders treffend wirkt. So. Zu erwähnen ist noch die Silent Hill Serie, die ich hier mit zwei Beispielen nenne. Dem ersten Teil von 1999, wo man nicht in einem Haus unterwegs ist, sondern diesmal in einer Stadt. Wo auch das Graphical User Interface sehr weit zurückgenommen ist. Also man muss, um die Gesundheit der Hauptfigur Harry nachzuschlagen, muss man ein Buch tatsächlich aufmachen und reinschauen, wie stark bin ich denn jetzt gerade verletzt. Und man kriegt eine Warnung, wenn man einen entsprechenden Controller hat, durch Forced Feedback. 2012 ist der aktuellste Titel der Silent Hill-Reihe. Das nimmt dann auch schon Rollenspielelemente auf und bietet auch Kooperationsmöglichkeiten für Multiplayer-Spiel, für mehrere Spieler. Und wenn man zu den Survival-Games schaut, also Spielen wie Ark oder beispielsweise 7 Days to Die, die ja auch mit dem Thema Survival sich beschäftigen und die man auch hier in dieser Vorlesung hätte unterbringen können, aber das habe ich aus Zeitgründen nicht gemacht, kann man sehen, dass auch die Kooperation und auch das Multiplayer-Spiel sich für dieses Genre, für das Survival-Genre offenbar stark zu eignen scheint. Also DayZ ist ein anderes Beispiel dafür. So, neuere Vertreter des Genres. Und da setzen sich bestimmte Trends fort. Einmal Dead Space, das weggeht von einer sozusagen klassischen Magie- oder Übernatürlichkeitsvorstellung hin zu so einem Horror-Alien-Szenario, und Left 4 Dead, wo man auch tatsächlich kooperativen Multiplayer spielen kann. Auch das ist ein Survival-Horror-Game. Wie gesagt, die Survival-Games Und die reichen sehr weit und gibt es sehr vielen Perspektiven. Ich habe Ark genannt, ich könnte auch Survival Kids nennen oder ich könnte auch Don't Starve beispielsweise nennen. Kommen hier nicht vor. Ich hoffe, ich kann sie in die Rollenspielvorlesung unterbringen. So viel für heute. Vielen Dank für Ihre Geduld.